Wenn du die Nachtschicht in einem Convenience Store arbeitest, erwartest du, dass die Dinge ziemlich gewöhnlich verlaufen. Vielleicht eine Handvoll Kunden, jemand, der außerhalb der erlaubten Zeiten Bier kaufen will und manchmal eine laute Gruppe, die vom Strip zurückkehrt. Das war meine Vorstellung, als ich meine Schicht in dem kleinen Laden an der Ecke in Las Vegas begann. Während die meisten Menschen sich darauf vorbereiteten, schlafen zu gehen, fing meine Schicht gerade erst an. Ich mag die Ruhe. Ehrlich gesagt gibt es einen bestimmten Rhythmus in der Nachtschicht. Regale auffüllen, den Boden fegen und auf den gelegentlichen Kunden warten. Ich ließ das Radio immer auf niedriger Lautstärke laufen. Ein vertrautes Geräusch, das verhinderte, dass die Stille zu erdrückend wurde. Gegen 1 Uhr nachts stand ich an der Kasse und blätterte in einer Zeitschrift. Als ich sie sah, zwei Männer, die unter der Straßenlaterne direkt vor dem Laden standen, ihre Schatten lang über den Bürgersteig gezogen. Zuerst taten sie nichts. Sie standen einfach da und unterhielten sich leise. Ich sagte mir selbst, dass es nichts war. Menschen hängen oft herum, warten auf ein Taxi oder vertreiben sich einfach die Zeit. Aber irgendetwas an der Art, wie sie in den Laden blickten, ließ eine kleine Alarmglocke in meinem Kopf klingeln. Nach ein paar Minuten zeigte einer von ihnen in meine Richtung. Ich wandte schnell meinen Blick ab, tat so, als wäre ich völlig in die Zeitschrift vertieft, aber mein Puls begann schneller zu schlagen. Als ich erneut hinsah, waren sie verschwunden, oder das dachte ich zumindest. Keine 2 Minuten später klingelte die Türglocke und die beiden Männer traten ein. Sie bewegten sich langsam, ihre Augen scannten den Laden, als würden sie ihn genau begutachten. Einer war groß und schlank, trug eine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Der andere war kleiner, kräftiger und trug einen Hoodie, der das meiste seines Gesichts verbarg. »Guten Abend«, sagte ich und versuchte freundlich zu klingen. Sie antworteten nicht. Stattdessen trennten sie sich. Jeder ging in einen anderen Gang. Der Größere tat so, als würde er sich Snacks ansehen, während der Kleinere zum Kühlschrank mit den Getränken ging. Ich blieb hinter der Theke und beobachtete sie aufmerksam. Etwas an ihren Bewegungen wirkte berechnend, als wären sie nicht hier, um einzukaufen. Der kleinere Mann war der Erste, der zur Kasse kam. Er legte eine Getränkedose auf die Theke und beugte sich leicht vor. »Ruhige Nacht, was?«, sagte er. »Ja«, antwortete ich und tippte den Preis ein. »Ziemlich ruhig.« »Bist du allein?«, fragte er, während seine Augen durch den Laden wanderten. Die Frage erwischte mich auf dem falschen Fuß. »Mein Kollege ist im Lagerraum«, log ich und deutete auf die Tür dahinter. Er hob eine Augenbraue, insistierte aber nicht. Stattdessen blickte er über die Schulter zu seinem Freund, der nun in der Nähe des Ausgangs stand. »Darf ich dein Badezimmer benutzen?«, fragte er. »Tut mir leid, nur für Mitarbeiter«, erwiderte ich. Er mochte diese Antwort nicht. Seine Miene spannte sich an und für einen Moment dachte ich, er würde diskutieren. Doch dann lächelte er einfach, trat zurück und gesellte sich zu seinem Freund an der Tür. Während ich sie beobachtete, wie sie leise miteinander flüsterten, wurde mein Unbehagen stärker. Irgendetwas stimmte nicht. Ich griff unter die Theke und drückte den Knopf für den stillen Alarm, eine Vorsichtsmaßnahme, für die wir geschult wurden, falls etwas nicht richtig erschien. Der größere Mann kam plötzlich wieder auf mich zu, die Hände in den Taschen. »Verkauft ihr Handy-Ladegeräte?«, fragte er. »Die sind direkt neben der Kasse«, sagte ich und deutete auf eine kleine Auslage. Als er sich vorbeugte, um sie anzusehen, bemerkte ich, wie seine andere Hand aus der Tasche kam. Er hielt ein Vorhängeschloss. Bevor ich reagieren konnte, ging er zur Tür, zog eine kleine Kette durch die Türgriffe und schloss das Schloss mit einem lauten Klick. »Was machst du da?«, fragte ich scharf. »Entspann dich«, sagte er grinsend. »Wir wollen nur reden.« Mein Herz schlug schneller. Sie hatten mich eingesperrt. Der kleinere Mann trat näher an die Theke heran und versperrte mir den Weg zum Lagerraum. »Zu«, sagte ich. »Wenn ihr nichts kaufen wollt, müsst ihr gehen.« »Wir gehen nicht«, sagte der Größere mit einem breiteren Lächeln. »Nein, bis wir fertig sind.« Ich wartete nicht darauf, herauszufinden, was fertig bedeutete. Während sie abgelenkt waren, griff ich unter die Theke, schnappte mir das Pfefferspray und richtete es auf den großen Mann. Mach das Schloss auf, forderte ich. Er erstarrte für einen Moment, aber als ich näher trat und die Dose höher hielt, griff er hastig nach dem Schlüssel und öffnete die Tür. Ich rannte so schnell ich konnte auf den Parkplatz hinaus. Hinter mir hörte ich das Klirren von zerbrechendem Glas. Vor Wut begannen sie, die Schaufenster einzuschlagen. Die Splitter flogen überall hin. Ich rannte weiter, bis ich die Tankstelle an der Ecke erreichte und dort hastig erklärte, was passiert war. Der Angestellte rief die Polizei und wenige Minuten später trafen Streifenwagen am Laden ein. Als die Beamten ankamen, waren die Männer bereits verschwunden, aber sie hinterließen viele Spuren, die zerbrochenen Fensterscheiben, einen Bolzenschneider, den sie liegen gelassen hatten, sowie die Kette, das Schloss und den Schlüssel, mit denen sie die Tür verriegelt hatten. Die Polizei nahm meine Aussage auf und versicherte mir, dass sie ihr Bestes tun würden, um die Täter zu finden. Dennoch blieb das beunruhigende Gefühl. Ich kündigte den Job kurz darauf. Kein Geld der Welt war es wert, sich so schutzlos zu fühlen. Ich bin dankbar für das Training, das mir half, ruhig zu bleiben und schnell zu denken. Aber die Erfahrung lehrte mich eine harte Lektion. Gefahr ist nicht immer vorhersehbar, selbst in den alltäglichsten Situationen. Ich bin seit fast einem Jahrzehnt Nachtwächter und halte mich für gut in meinem Job. Die meisten Nächte verlaufen gewöhnlich, ich drehe meine Runden über das Gelände, fülle Berichte aus und jage hin und wieder einen Waschbären, der in den Mülltonnen wühlt. Ich habe mich immer sicher gefühlt, dass ich jede Situation meistern kann. Aber in einer Nacht letzten Monat wurde dieses Vertrauen auf eine Weise erschüttert, die ich nie vergessen werde. Die Baustelle, der ich zugeteilt war, war riesig, ein weites Gelände voller Stahlträger, schwerer Maschinen und halbfertiger Gebäude. Diese Nacht war ungewöhnlich kalt für Jacksonville. Die Art von Kälte, bei der mein Atem in der Luft sichtbar wurde. Der Ort war still, wie üblich, und meine Taschenlampe schnitt durch die Dunkelheit, während ich den Bereich der Maschinen inspizierte, um sicherzustellen, dass alles an seinem Platz war. Ich halte gerne ein gleichmäßiges Tempo, von einem Kontrollpunkt zum nächsten. Ich war mitten in meiner Schicht, als mir etwas Merkwürdiges auffiel. Ein Abschnitt des Maschendrahtzauns am hinteren Ende des Geländes war leicht verbogen, als hätte jemand versucht, ihn zu öffnen. Ich ging näher heran, um ihn zu inspizieren. Der Schaden war nicht groß, aber eindeutig frisch. Ich hätte ihn während meiner vorherigen Runden bemerkt. Ein Schauer lief mir über den Rücken, aber ich ignorierte ihn. Wahrscheinlich nur ein paar Jugendliche, die herumspielten, sagte ich mir. Trotzdem notierte ich den Vorfall, um ihn meinem Vorgesetzten zu melden, und setzte meine Runde fort. Eine Stunde später kam ich erneut am Maschinenbereich vorbei, als ich ihn sah, eine Gestalt, nur schwach vom Schein meiner Taschenlampe erleuchtet, die nahe einer der Bagger stand.
»Hey!« rief ich laut. »Das ist Privatgelände, du darfst hier nicht sein!«
Die Gestalt bewegte sich nicht. Ich machte einen Tarnen Schritt vorwärts und richtete das Licht direkt auf sie, aber sobald der Strahl sie traf, rannte sie hinter den Bagger und verschwand in den Schatten.
»Bleib stehen!« rief ich.
Mein Herz schlug schneller, als ich hinterherlief. Als ich um die Ecke bog, war niemand mehr da, aber am Boden, nahe der Basis der Maschine, fand ich etwas, das mir den Magen zusammenzog. Einen Bolzenschneider und ein Messer. Bolzenschneider sind nichts Ungewöhnliches, aber das Messer war beunruhigend. Seine Klinge glänzte im Licht meiner Taschenlampe und sah nicht nach einem gewöhnlichen Werkzeug aus. Ich funkte meinen Vorgesetzten an, der mir sagte, wachsam zu bleiben und die Polizei zu rufen, falls der Eindringling zurückkehrte. Ich brachte die Werkzeuge in den Geräteschuppen, bevor ich meine Runde fortsetzte. Der Rest der Nacht verlief ohne weitere Zwischenfälle, aber das beklemmende Gefühl, beobachtet zu werden, blieb. Schließlich hatte ich den Mann nicht vom Gelände verschwinden sehen. Jedes Knarren von Metall ließ mich herumfahren, in Erwartung, jemanden dort stehen zu sehen. In der nächsten Nacht kehrte ich zum Gelände zurück, aufmerksamer als sonst. Als ich an der Stelle vorbeikam, an der ich die Gestalt gesehen hatte, durchsuchte ich mit meiner Taschenlampe die Schatten und hielt in jeder dunklen Ecke inne. Dann bemerkte ich etwas Neues: Fußspuren im Schmutz die von der Zaunöffnung zu dem halbfertigen Gebäude am Rand des Geländes führten. Ich folgte ihnen vorsichtig, eine Hand auf das Pfefferspray an meinem Gürtel gelegt. Die Spuren führten zur Eingangstür des Gebäudes, aber ich fand niemanden. Es war gegen 3 Uhr morgens, als ich die Gestalt erneut sah. Dieses Mal stand sie nahe dem Hauptbüro der Baustelle. Ich zögerte nicht, packte meine Taschenlampe fester und näherte mich dem Bürocontainer.
»Ich habe dich gesehen. Komm raus!« rief ich.
Keine Antwort. Als ich die Tür öffnete, fand ich den Raum leer vor. Die Luft war abgestanden und der schwache Geruch von Zigaretten war unverkennbar. Jemand war erst vor kurzem hier gewesen. Ich trat hinaus und suchte die Umgebung nach Bewegungen ab, aber der Eindringling war verschwunden. In den folgenden Nächten wurde es schlimmer. Werkzeuge begannen zu verschwinden und ich fand immer mehr Hinweise darauf, dass sich jemand auf dem Gelände herumtrieb, weggeworfene Essensverpackungen, Zigarettenkippen, sogar eine provisorische Matratze, versteckt hinter einem Stapel Holzpaletten. Doch das Unheimlichste war das Gefühl, beobachtet zu werden. Jedes Mal, wenn ich durch den Maschinenbereich ging, spürte ich Blicke auf mir. Es war, als ob der Eindringling nicht nur stahl, sondern mich auch studierte, meine Routine beobachtete. In der 5. Nacht beschloss ich, eine Falle zu stellen. Ich platzierte einen Bewegungsmelder in der Nähe der Maschinen und suchte mir einen Platz, von dem aus ich alles im Blick hatte, ohne selbst gesehen zu werden. Es war nach Mitternacht, als der Sensor auslöste, sein schrilles Piepen durchschnitt die Stille. Ich griff nach meiner Taschenlampe und bewegte mich leise, aber schnell in Richtung des Geräusches. Da war er wieder die gleiche Gestalt, kauernd nahe eines Baggers. Diesmal rief ich nicht. Ich näherte mich langsam, meine Taschenlampe ausgeschaltet, bis ich nur noch wenige Schritte entfernt war. »Jetzt habe ich dich«, sagte ich und schaltete das Licht ein. Die Gestalt drehte sich um, sein Gesicht von der Kapuze verdeckt. Für einen Moment sahen wir uns an und in seinen Augen erkannte ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Pure Bosheit. Bevor ich reagieren konnte, stürmte er los und verschwand in der Dunkelheit. Ich rief sofort die Polizei, die innerhalb weniger Minuten eintraf. Wir durchsuchten das Gelände, aber fanden keine Spur des Eindringlings. Das Einzige, was er hinterlassen hatte, war ein kleiner, rostiger Schlüssel, den die Beamten als Beweismittel sicherten. Mein Vorgesetzter erhöhte danach die Sicherheitsmaßnahmen, installierte Kameras und stellte einen zusätzlichen Wachmann für die Nachtschicht ein. Ich arbeite immer noch als Sicherheitskraft und an manchen Nächten, wenn ich allein auf meinem Posten bin, ertappe ich mich dabei, wie ich die Schatten absuche. Eines ist sicher, ich werde die Gefahren der Nachtschicht nie wieder unterschätzen. Mein Vorgesetzter erhöhte danach die Sicherheitsmaßnahmen, installierte Kameras und stellte einen zusätzlichen Wachmann für die Nachtschicht ein. Ich arbeite immer noch als Sicherheitskraft und an manchen Nächten, wenn ich allein auf meinem Posten bin, ertappe ich mich dabei, wie ich die Schatten absuche. Eines ist sicher, ich werde die Gefahren der Nachtschicht nie wieder unterschätzen. Die Nachtschicht in einem Supermarkt zu arbeiten, ist nicht so schlimm, wie die Leute denken. Ich mache es seit 2 Jahren, im selben Laden, mit derselben Routine. Die meisten Nächte sind ruhig, nur ein paar Spätkäufer, Studenten auf der Suche nach Snacks und erschöpfte Eltern, die Windeln kaufen. Um 23.30 Uhr kenne ich die Stammkunden, plaudere mit dem Sicherheitsbeamten, bevor wir schließen. Ich mag diese Vorhersehbarkeit, aber letzten Herbst habe ich etwas gelernt. Vorhersehbarkeit funktioniert in beide Richtungen. Wenn du jede Nacht dasselbe tust, kann es jemand anderem auffallen. Und genau das ist passiert. Am Anfang schien nichts ungewöhnlich, nur eine ganz normale Interaktion. Ein Mann mittleren Alters, vielleicht um die 40, in Jeans und einem Kapuzenpulli mit Reißverschluss. Er kam gegen 23.45 Uhr zu meiner Kasse. Ein paar Tiefkühlgerichte, ein Sixpack Bier, nichts Auffälliges. Während ich seine Sachen eintütete, lächelte er leicht. »Ich komme immer während deiner Schicht. Du schließt um Mitternacht, richtig?« Ich war überrascht. Ich versuchte, mich an sein Gesicht zu erinnern, aber nichts fiel mir besonders auf. »Ja«, sagte ich und zwang mich zu einem höflichen Lächeln. Immer die gleichen Arbeitszeiten jede Woche. Er nickte, nahm seine Tüten und ging. Ich dachte nicht weiter darüber nach, aber ich wünschte, ich hätte es getan. Ein paar Tage später kam er zur gleichen Zeit wieder, an die gleiche Kasse, mit demselben leicht seltsamen Lächeln. Er sagte nicht viel, aber das brauchte er auch nicht. Die Art, wie er mich ansah, war genug. »Ruhige Nacht?«, fragte er beiläufig. »Nicht wirklich«, antwortete ich, während ich seine Waren scannte. »Dachte ich mir«, sagte er. »Ich kenne ja deinen Dadden Zeitplan.« Ich hielt inne. »Ah, ja«, erwiderte ich und versuchte, ruhig zu bleiben. »Du bist von Montag bis Freitag von 16 Uhr bis Mitternacht hier. Deine Pause machst du meistens gegen 21.30 Uhr. Manchmal holst du dir einen Kaffee aus dem Automaten in der Nähe von Gang 5. Dann gehst du durch die Seitentür beim Mitarbeiterparkplatz raus. Ich achte eben auf solche Dinge.« Ich lachte nervös, aber mein Magen zog sich zusammen. Ich hatte ihm das nie gesagt. Danach begann ich, genauer hinzusehen. Ich bemerkte, dass er nie viel kaufte, immer nur ein paar Dinge. Immer kurz vor Ladenschluss. Ich bemerkte auch, dass er nach dem Bezahlen nicht immer sofort ging. Eine Woche später machte er eine weitere Bemerkung. »Du parkst in der Ecke des Parkplatzes, richtig? Da, wo sonst niemand parkt.« Ich erstarrte. Das stimmte, ich parkte immer am Rand des Parkplatzes, weit weg von den anderen Autos. So konnte ich leichter rein- und rausfahren, aber niemand hätte das bemerken sollen. »Ja«, sagte ich schnell und scannte weiter. »Schlau«, meinte er und nickte. »So kann dich niemand einparken.« Es war nicht nur das, was er sagte, sondern wie er es sagte, als hätte er darüber nachgedacht. Ich atmete tief durch und sagte mir, dass ich überreagierte. Aber in dieser Nacht änderte ich meinen Dwaran-Parkplatz. Beim nächsten Dienst parkte ich näher am Gebäude. Um 23.30 Uhr tauchte er wieder auf. Ich sagte nichts, aber als ich ihm den Kassenbon gab, lächelte er. »Änderst deinen Parkplatz, hm?« Ich hörte auf zu atmen. Ich antwortete nicht, sondern sah ihn nur an. Er nahm seine Tüte und ging, als wäre nichts gewesen. Das war mein Wendepunkt. Ich ging direkt zu Dave, dem Sicherheitsbeamten, und erzählte ihm von dem Typen, wie er meinen Zeitplan kannte, meinen Parkplatz, wie er mich beobachtete. Dave nahm es ernst. Wir gingen ins Büro, sahen uns die Überwachungsaufnahmen an, und da war er. Jede Nacht, nachdem er bezahlt hatte, ging er raus, aber er fuhr nicht weg. Stattdessen stand er einfach für 15 Minuten auf dem Parkplatz und beobachtete den Laden. Er tat nicht einmal so, als würde er telefonieren oder auf jemanden warten. Er stand einfach nur da. Schließlich stieg er ins Auto und fuhr weg. In der nächsten Nacht war ich angespannt. Ich versuchte, mich zu konzentrieren, aber meine Gedanken kreisten um die Kamerabilder. Doch um 23.30 Uhr war er nicht da. Zum ersten Mal seit Wochen erschien er nicht. Das dachte ich zumindest, bis ich merkte, dass ich mich geirrt hatte. Um 23.55 Uhr wollte ich noch schnell die letzte Mülltüte rausbringen. Ich ging nach draußen in Richtung der Container und blieb abrupt stehen. Er war da, am entferntesten Ende des Parkplatzes, stillstehend, ohne zur Tür zu gehen, einfach nur beobachtend. Und dieses Mal lächelte er nicht. Ich drehte mich sofort um, ging schnell zurück in den Laden und erzählte Dave davon. Der Mann bewegte sich nicht, folgte mir nicht, stand einfach nur da, fast unsichtbar in den Schatten. Dave begleitete mich zu meinem Auto. Ich startete den Motor, verriegelte die Türen und fuhr schnell los. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Oder das dachte ich zumindest. Großer Fehler. Eine Woche später fuhr ich nach Hause. Langsam fühlte ich mich wieder normal, bis ich etwas im Rückspiegel bemerkte. Lichter, ein Auto, weit genug entfernt, um den Fahrer nicht zu erkennen, aber etwas fühlte sich falsch an. Ich wechselte die Spur. Das Auto tat dasselbe. Ich nahm eine Ausfahrt, die ich nie nahm, und das Auto folgte mir. Ein Adrenalinstoß durchfuhr mich. Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Schließlich fuhr ich auf eine Tankstelle, direkt vor den Eingang, wo die Kameras mich erfassten. Das Auto wurde langsamer und fuhr dann weiter. Es hielt nicht an, drehte nicht um, sondern fuhr einfach vorbei und verschwand in der Nacht. Ich wartete 5 Minuten, bevor ich wieder losfuhr. Ich nahm einen anderen Weg nach Hause. Ich würde kein Risiko eingehen. Am nächsten Tag ging ich direkt zur Polizei. Ich erzählte ihnen alles, wie er mich wochenlang beobachtet hatte, wie er meinen Zeitplan kannte, meinen Parkplatz, meine Gewohnheiten. Wie er in der Dunkelheit stand, als würde er auf mich warten. Der Beamte nahm Notizen und sagte, sie würden ab jetzt jeden Abend um 23.30 Uhr den Parkplatz patrouillieren, falls er zurückkäme. Aber er kam nie wieder, nicht ein einziges Mal. Sie vermuteten, dass er das Polizeiauto gesehen und aufgegeben hatte. Und vielleicht stimmt das. Vielleicht ist er wirklich verschwunden. Aber manchmal, wenn ich nachts nach der Arbeit rausgehe, der Parkplatz still und leer ist und die Dunkelheit schwer auf mir lastet, habe ich dieses Gefühl. Als würde mich jemand beobachten. Als wäre er nie wirklich fort. Ich arbeitete für ein kleines Start-up-Unternehmen. Ich war mir nicht einmal ganz sicher, was sie genau machten, denn ich war nur als Sicherheitskraft angestellt. Es kam mir immer ein wenig seltsam vor, dass sie überhaupt einen Wachmann brauchten. Das Büro war wirklich klein und wirkte unscheinbar, wie jedes andere Büro auch. Das machte meinen Job allerdings einfach, da ich nicht die ganze Nacht über mehrere Etagen patrouillieren musste. Ich kam um 21 Uhr an, aktivierte die Sicherheitsalarmsysteme und begab mich dann in den kleinen Sicherheitsraum, wo alle Kamerabildschirme aufgestellt waren. Der Ort hatte nur Außenkameras, die zudem von sehr schlechter Qualität waren. Die ersten Stunden vergingen langsam. Wie gewöhnlich geschah nichts. Gegen 1 Uhr morgens hörte ich jedoch plötzlich das Geräusch eines zuschnappenden Riegels. Für einen Moment war ich verwirrt, dann stand ich auf und öffnete die Tür zum Flur. Alles sah genauso aus, wie ich es verlassen hatte. Es gab nur 3 Türen im Flur und alle waren geschlossen. Ich ging zu jeder Tür, öffnete sie kurz und schaute hinein. Die Räume waren mit Büroschreibtischen gefüllt, aber soweit ich sehen konnte, war alles normal. Bis dahin war schon genügend Zeit vergangen, dass ich begann zu zweifeln, ob das Geräusch wirklich das gewesen war, was ich gedacht hatte. Vielleicht hatte ich mich verhört. Schließlich hätten die Sicherheitssysteme Alarm schlagen müssen, wenn jemand eine der Eingangstüren geöffnet hätte. Also ging ich zurück in den Sicherheitsraum und ließ diesmal die Tür zum Flur offen, damit ich, falls ich das Geräusch noch einmal hören sollte, es deutlicher wahrnehmen konnte. Dann setzte ich mich wieder hin und beobachtete weiter die Kameras. Ich überprüfte die Aufzeichnungen der letzten Minuten, um zu sehen, ob mir etwas entgangen war, aber ich sah nichts. Draußen gab es keine Bewegung. Weitere 20 Minuten vergingen und ich hatte mich schon fast damit abgefunden, dass ich mir das Geräusch nur eingebildet hatte. Ich begann weniger aufmerksam zu sein, doch dann erklang ein weiteres Geräusch im Flur. Es war leise, wie das langsame Öffnen einer Tür. Ich sprang aus meinem Stuhl auf und trat in den Flur, ungläubig darüber, was ich gehört hatte. Sofort sah ich, dass eine der Türen einen Spalt offen stand. Da keine Alarmanlage ausgelöst worden war und auf den Kameras nichts zu sehen gewesen war, war ich völlig verwirrt. Ich war mir sicher, dass dort niemand sein konnte. Ich trat näher und öffnete die Tür weiter. Vor mir lag das dunkle Büro. Ich machte ein paar der Schritte hinein, doch ich konnte nichts hören oder sehen. Also begann ich tiefer in den Raum zu gehen und an jedem Schreibtisch vorbeizugehen. Als ich am hinteren Ende des Raumes ankam, sah ich eine kaum wahrnehmbare Bewegung an einer der Wände, wie eine Schattenveränderung oder etwas Ähnliches. Dann drehte ich den Kopf und stand plötzlich direkt vor einer Person, die unter einem der Schreibtische hockte. Es war ein Mann mit schwarzen Haaren und großen dunklen Augenringen. Sein Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Angst und Wut, als wäre er gleichermaßen genervt und beunruhigt, dass ich ihn entdeckt hatte. In dem Moment, in dem sich unsere Blicke trafen, begann er sich aufzurichten. Ich hatte keine Ahnung, ob er eine Waffe bei sich hatte, also ging ich kein Risiko ein. Ich rannte um mein Leben. Ich stürzte in den Flur und durch die Haupteingangstüren, wodurch die Sicherheitsalarme ausgelöst wurden und automatisch die Polizei benachrichtigt wurde. Ich entfernte mich auf eine sichere Distanz und beobachtete die Eingangstüren, während ich auf die Beamten wartete. Es dauerte nur etwa 30 Sekunden, bis die Tür sich öffnete und der Mann hinauslief. Er rannte um die andere Seite des Gebäudes herum und von dort aus verlor ich ihn aus den Augen. Als die Beamten eintrafen, sicherten wir die Videoaufzeichnungen der gesamten Nacht, doch auf keinem der Aufnahmen war zu sehen, wie der Mann das Gebäude betreten hatte. Niemand wusste also, wann oder wie er hineingekommen war. Die andere große Frage war natürlich, warum war er überhaupt dort eingebrochen? Nachdem wir mit der Firma gesprochen hatten, sagten sie, dass sie nichts darüber wüssten und dass nichts gestohlen worden sei. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass sie mehr wussten, als sie zugaben. Einen Sicherheitsdienst für ein kleines Büro zu engagieren, ist nicht gerade üblich. Es sei denn, es gibt einen bestimmten Grund dafür. Ich vermutete, dass es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter handelte, von dem sie wussten, dass er möglicherweise psychische Probleme hatte. Wie auch immer, ich blieb noch ein paar Monate in der Firma und suchte mir dann eine bessere Stelle. Ich habe nie wieder etwas darüber gehört, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Ich hatte seit etwa 6 Monaten die Nachtschicht an einer Tankstelle gearbeitet, als das passierte. Meistens mochte ich den Job, weil die Station nicht besonders belebt war, nur eine kleine Raststätte an einer Landstraße in Montana, der Ort, an dem sich nur Trucker, Einheimische und gelegentlich ein verirrter Tourist verirrten. Die meisten Nächte waren ruhig, manchmal sogar zu ruhig. Die Tankstelle war die einzige in einem Umkreis von mehreren Meilen, umgeben von nichts als Feldern und leeren Straßen. Keine Häuser, keine Geschäfte, nur die Straße und die Dunkelheit. Das störte mich nicht besonders bis zu jener Nacht im Oktober 2019, als mir klar wurde, dass allein zu arbeiten, mitten im Nirgendwo, einen zu einem leichten Ziel macht. Es begann gegen 1.30 Uhr morgens. Ich stand hinter der Kasse, sah mir eine billig produzierte Krimiserie auf dem kleinen Fernseher neben der Registrierkasse an und zählte die Minuten bis zum Schichtende, als ich das dumpfe Grollen eines sich nähernden Motors hörte. Ich schaute auf den Bildschirm, der die Sicherheitskameras zeigte. Ein Pickup hatte an Zapfsäule 4 gehalten, aber irgendetwas stimmte nicht. Die Scheinwerfer waren aus und niemand stieg aus. Ich wartete. Normalerweise beeilten sich die Leute, wenn sie nachts tankten, aber dieser Wagen stand einfach nur da, mit laufendem Motor. Minuten vergingen, ohne dass sich etwas rührte. Ich dachte, der Fahrer könnte eine Pause machen, vielleicht eine Karte studieren oder sein Handy checken, aber dann bemerkte ich etwas, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Der Fahrer saß völlig regungslos da und starrte geradeaus. Ich versuchte, das Gefühl abzuschütteln. Vielleicht war er eingeschlafen. Vielleicht war er high, aber trotzdem war es seltsam. Nach etwa 10 Minuten trat ich vor die Tür, gerade so weit, dass ich hinausschauen konnte. Die Luft war kalt und still, die Art von Stille, die jedes Geräusch lauter erscheinen lässt. »Hey, brauchst du Hilfe mit irgendetwas?«, rief ich. Keine Antwort. Ich machte einen Schritt nach vorne. Das Gesicht des Fahrers lag im Schatten, aber ich konnte die Silhouette seines Kopfes erkennen. Er starrte weiter geradeaus, bewegungslos. Irgendetwas daran wirkte unnatürlich. Ich trat noch einen Schritt näher und dann sah ich eine Bewegung bei den Müllcontainern, gerade außerhalb des Lichtkegels der Tankstelle. 2 Gestalten, geduckt, fast am Boden. Ich kniff die Augen zusammen. Mein Atem stockte. Zuerst hielt ich sie für herumfliegenden Müll im Wind, aber dann sah ich sie wieder 2 Männer, versteckt hinter dem Metallcontainer, die mich beobachteten. Ich hatte kaum Zeit zu reagieren, als einer von ihnen sich plötzlich bewegte, nicht zur Tankstelle hin, sondern direkt auf mich zu. Schnell. Ich überlegte nicht. Ich wartete nicht. Ich drehte mich um und rannte. Hinter mir hörte ich das Klacken von Stiefeln auf dem Asphalt. Ich schlug die Tür zu, verriegelte sie im selben Moment, als etwas gegen die Scheibe prallte. 1 Sekunde zu spät. Ich taumelte zurück, keuchend. Draußen hatten sich die beiden Männer aufgerichtet, waren nicht mehr geduckt. Einer, ein großer Typ mit einer Jacke, grinste, als wäre das alles ein Spiel. Der andere wandte sich bereits ab, ging zurück zum Pickup. Und dann wurde mir klar, dass sie nie vorhatten zu tanken. Der Fahrer hatte sich noch immer nicht bewegt, hatte mich kein einziges Mal angesehen. Er saß einfach nur da, wartete. Einer der Männer draußen klopfte leise gegen das Glas, als wollte er mich dazu bringen, die Tür zu öffnen. Dann, ohne ein Wort zu sagen, drehte er sich um und ging zurück zum Fahrzeug. Ich beobachtete sie. Mein Herz hämmerte, als sie einstiegen. Der Motor brummte auf und dann fuhren sie einfach davon. Nicht hastig, nicht quietschend, nur langsam rollend auf die Straße, bis sie in der Dunkelheit verschwanden, als hätten sie es überhaupt nicht eilig. Ich blieb drinnen, bis meine Schicht endete. Ich rief nicht die Polizei. Was hätte ich ihnen denn sagen sollen? Ein paar Typen standen draußen herum und wirkten merkwürdig. Ich redete mir ein, dass es nichts war. Vielleicht waren sie betrunken. Vielleicht wollten sie mich nur erschrecken. Vielleicht war es gar nicht so schlimm, wie es aussah. Aber dann, in der nächsten Nacht, kam der Pickup zurück. Es war 1:30 Uhr morgens. Derselbe Wagen, dieselbe Zapfsäule, dieselben ausgeschalteten Lichter. Diesmal würde ich nicht rausgehen. Ich blieb hinter der Kasse, die Hand auf dem Telefon und beobachtete die Monitore. Und dann passierte etwas noch Schlimmeres. Das Telefon der Tankstelle klingelte. Ich erstarrte, starrte darauf. Die Anrufer-ID zeigte unbekannt. Ich nahm den Hörer ab. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann sprach eine leere Stimme, ruhig, langsam. »Warum bist du diesmal nicht rausgekommen?« Im selben Moment brach die Verbindung ab. Ich trat vom Telefon zurück, mein Brustkorb zog sich zusammen. Ich sah wieder auf die Monitore. Der Pickup war weg, keine Rücklichter, kein Motorengeräusch, einfach verschwunden. Das war meine letzte Nacht. Am Morgen rief ich meinen Bart, meinen Chef an und kündigte. Ich gab keine Erklärung. Ich habe diese Männer nie wieder gesehen, nie wieder diesen Pickup. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. In dieser ersten Nacht sollte ich sie nicht sehen. Ich sollte hinausgehen. Mich nur ein Stück von der Tür entfernen, gerade weit genug, dass sie mich greifen konnten. Und sobald ich das getan hätte, wäre dieser Pickup nicht einfach stehen geblieben. Er wäre mit mir darin davongefahren. Ich war 20 Jahre alt und arbeitete mit meinen Eltern in einem kleinen Imbiss-Restaurant. Wir spezialisierten uns auf Essen zum Mitnehmen. Damals war ich an der Universität und hatte einen sehr vollen Stundenplan, aber meine Eltern waren so nett, mir eine entspannte Stelle als allgemeiner Mitarbeiter anzubieten. Normalerweise kümmerte ich mich nur um die Bestelltheke oder reinigte den Laden nach Ladenschluss. Es war Anfang Dezember und da die Abschlussprüfungen näher rückten, hatte ich tagsüber kaum Zeit zum Arbeiten, also übernahm ich hauptsächlich Nachtschichten, in denen ich nur ein paar Stunden putzte und dann nach Hause ging. Eines Abends, als ich arbeitete, bemerkte ich, dass ungefähr 1 Stunde nach Beginn meiner Schicht ein Auto auf dem Parkplatz hielt. Unser Restaurant war ein freistehendes Gebäude mit einem kleinen Parkplatz davor, so dass es keine Verbindung zu anderen Geschäften oder Unternehmen gab. Ich dachte, dass derjenige, der dort parkte, wohl annahm, dass es niemanden interessieren würde. Und er hatte recht, denn es war mir wirklich egal. 20 Minuten später fuhr das Auto weg. Doch in der nächsten Nacht, zur gleichen Zeit, parkte dasselbe Auto wieder am gleichen Platz. Beim ersten Mal erschien es mir nicht seltsam, weil ich dachte, es wäre ein einmaliges Ereignis gewesen. Aber dass es erneut auftauchte, war merkwürdig. Ich ging zur Vorderseite des Gebäudes und schaute hinaus. Es war eine alte, graue Limousine mit dunklen Fenstern. Sie versuchten nicht, sich zu verstecken, denn sie standen direkt vor dem Gebäude und ließen die Lichter an. Ich überprüfte noch einmal, ob die Türen verschlossen waren, bevor ich weiter sauber machte. Es war schwer, das Gefühl loszuwerden, durch die großen Glasfenster beobachtet zu werden, aber genau wie am Abend zuvor fuhren sie nach kurzer Zeit wieder weg. Ich beendete meine Arbeit und verließ das Restaurant. 1 Stunde später, als ich über den Parkplatz zu meinem Auto lief, fühlte ich mich sehr unwohl. Ich wusste, dass sie weg waren. Aber die Tatsache, dass dasselbe Auto 2 Nächte hintereinander ohne erkennbaren Grund auftauchte, machte mich nervös. Ich fuhr nach Hause und ruhte mich aus. Da ich viel für die Uni zu tun hatte, entschied ich, die nächste Nacht freizunehmen, sodass ich erst am darauffolgenden Abend wieder zur Arbeit kam. Die ganze Zeit über, während ich drinnen putzte, hatte ich ein beklemmendes Gefühl, das mich immer wieder aus den Fenstern schauen ließ, in Erwartung, dass das Auto jeden Moment zurückkommen würde Aber ich sah es nicht. Ich war fast 3 Stunden dort und erledigte alles, was zu tun war. Da das Auto nicht aufgetaucht war, dachte ich, dass es vielleicht wirklich nichts zu bedeuten hatte. Ich sammelte meine Sachen zusammen und verließ den Laden, schloss die Tür hinter mir. Als ich über den Parkplatz ging, kam das unbehagliche Gefühl sofort wieder. Es war, als würde mich plötzlich eine Welle von Adrenalin durchströmen, die mich zum Schwitzen brachte und in alle Richtungen schauen ließ. Dann, als ich etwa auf halbem Weg war und mitten im offenen Bereich stand, sah ich am äußersten Rand des Parkplatzes ein Auto stehen, außerhalb des Lichtscheins der Straßenlampen. Sekunden später begann es sich schnell zu bewegen und fuhr direkt auf mich zu. Ich rannte zu meinem Auto, doch ich hörte, wie die Reifen auf dem Asphalt quietschten, als sie direkt neben mir bremsten. Ich stolperte nach vorne, in dem Gedanken, dass sie mich überfahren würden. Ich war nur noch wenige Schritte von meinem Auto entfernt, als plötzlich die Türen des anderen Fahrzeugs aufsprangen. Ich drehte meinen Kopf nicht einmal, denn mein einziger Fokus lag darauf, in mein Auto zu gelangen. Ich hörte hastige Schritte hinter mir, gerade als ich meine Autotür aufriss und mich hineinwarf. Durch die Fenster sah ich 3 Männer mit Masken und Kapuzen auf mich zurennen. Meine Hände zitterten, als ich versuchte, den Motor zu starten. Die Männer schlugen gegen die Scheiben und rissen an den Türgriffen, doch es gelang mir gerade noch, den Wagen in Gang zu setzen und an ihnen vorbeizufahren. Ich raste vom Parkplatz auf die Straße, von dort aus war ich in Sicherheit. Ich rief den Notruf und hielt an einer gut beleuchteten Tankstelle in der Nähe an, um auf die Polizei zu warten. Leider gab es keine Überwachungskameras außerhalb unseres Ladens, sodass die Polizei nur sehr wenige Anhaltspunkte hatte. Ich konnte nicht einmal die Gesichter der Männer sehen. Nach dieser Nacht ist es wohl kaum überraschend, dass ich weder das Auto noch die Männer jemals wieder gesehen habe. Die Arbeit als Krankenschwester war anspruchsvoll, aber ich liebte meinen Job. Anderen Menschen zu helfen, selbst in den stressigsten Situationen, machte jede lange Schicht lohnenswert. Trotzdem war ich am Ende eines jeden Tages meistens völlig erschöpft. Diese Julinacht begann wie jede andere mit der gewohnten Müdigkeit, aber auch mit der Erleichterung, dass die Schicht vorbei war. Doch was danach geschah, werde ich nie vergessen. Kurz nach Mitternacht verließ ich das Krankenhaus, schulterte meine Tasche und ging zum Parkplatz. Um diese Uhrzeit war das Krankenhaus unheimlich still. Die meisten Lichter waren ausgeschaltet, die Flure leer, bis auf ein paar wenige Mitarbeiter der Nachtschicht. Der Parkplatz war nicht besser beleuchtet, nur einige verstreute Lampen warfen lange, verzerrte Schatten. Mein Auto stand nahe dem Rand des Geländes, ein Platz, den ich jedes Mal bereute, wenn ich eine Nachtschicht hatte. Als ich hinaustrat, traf mich die warme, klebrige Luft wie eine Wand. Die Sommer in Florida haben eine Art, sich an dir festzusetzen. Ich ging zügig, das rhythmische Klirren meiner Schlüssel durchbrach die Stille. Auf halbem Weg zu meinem Auto bemerkte ich ihn. Zunächst erschien er unbedeutend ein Mann, etwa in den 30ern, mit einer Baseballkappe und einem weiten Kapuzenpullover, der in der Nähe einer Laterne stand. Er lief nervös hin und her, und etwas an seiner Bewegung irritierte mich. Sie war zu unruhig, als würde er sich auf etwas vorbereiten. Ich setzte meinen Weg fort, beschleunigte meinen Schritt, während sich meine Instinkte einschalteten. Ich sah mich auf dem Parkplatz um, hoffte, eine weitere Person zu entdecken, irgendjemanden, aber es waren nur er und ich. Er bemerkte mich. Ich konnte seine Augen auf mir spüren, wie sie jeden meiner Schritte verfolgten. Als ich mein Auto erreichte, versuchte ich, die Tür so schnell wie möglich zu entriegeln. »Entschuldigung!« rief er. Seine Stimme hallte in der Stille. Ich blieb stehen, die Hand am Türgriff. »Hey, kannst du mir helfen?« sagte er und kam näher. »Ich suche die Main Street. Weißt du, wo die ist?« Er klang freundlich, aber in seiner Stimme lag etwas Erzwungenes. Ich drehte mich leicht zu ihm um, hielt jedoch Abstand. »Tut mir leid. Ich bin mir nicht sicher.« »Schon gut«, sagte er und machte einen dienenden weiteren Schritt auf mich zu. »Vielleicht könntest du es auf deinem Handy nachsehen.« Ich schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen.« Er trat noch näher und seine Körpersprache veränderte sich. Die Freundlichkeit war verschwunden, ersetzt durch etwas Bedrohlicheres. Komm schon, sagte er. Seine Stimme klang nun härter. Das dauert nur eine Sekunde. Ich machte einen Schritt zurück. Mein Herz schlug schneller. Nein, sagte ich, diesmal lauter. Er hielt inne und sah mir direkt in die Augen, sein Blick unangenehm intensiv. Warum benimmst du dich so? Fragte er spöttisch. In diesem Moment bemerkte ich, wie seine Hand in die Tasche seines Kapuzenpullovers glitt. Ich wartete nicht ab, um herauszufinden, was er darin suchte. Ich ballte meine Schlüssel fest in der Faust, steckte sie zwischen meine Finger wie eine improvisierte Waffe und bewegte mich langsam zur Rückseite meines Autos. Ich will keinen Ärger, sagte ich bemüht, meine Stimme ruhig zu halten. Du musst es nicht kompliziert machen. Wir gehen nicht, sagte er mit einem grimmigen Lächeln. Nicht bevor wir fertig sind. Ich wollte nicht herausfinden, was fertig bedeutete. Während er abgelenkt war, griff ich unter das Armaturenbrett und drückte den Panikknopf, wodurch die Alarmanlage meines Autos laut aufheulte und den leeren Parkplatz mit einem durchdringenden Geräusch erfüllte. Der Mann zuckte zusammen, sichtlich überrascht von dem plötzlichen Lärm. Ich nutzte den Moment, um das Auto herumzulaufen und die Fahrertür aufzureißen. Gerade als ich mich hineinschob, sprang er nach vorne und schlug mit der Hand gegen das Fenster. »Mach das aus«, zischte er. Ich zögerte nicht. Ich startete den Motor, legte den Gang ein und trat auf das Gaspedal. Für einen erschreckenden Moment dachte ich, er würde mir zu Fuß folgen. Doch er blieb einfach stehen und starrte mich an, während ich vom Parkplatz raste. Als ich auf die Hauptstraße einbog, war er verschwunden. Doch meine Hände zitterten und mein Kopf war voller Gedanken darüber, was hätte passieren können, wenn ich nicht schnell gehandelt hätte. Ich hielt an einer Tankstelle ein paar Kilometer weiter an und rief die Polizei. Der Dispatcher bat mich, den Mann und den Vorfall zu beschreiben. »Wir schicken einen Streifenwagen zum Krankenhausparkplatz, um nachzusehen«, sagte er. »Sind Sie jetzt in Sicherheit?« »Ja«, antwortete ich, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich glaubte. Die Polizei fand ihn nie. Sie sagten, es sei wahrscheinlich ein Zufallstäter gewesen, der nach einer Gelegenheit suchte. Aber das beruhigte mich nicht. Der Gedanke, dass er immer noch dort draußen sein könnte, ließ mich wochenlang nicht los. Der Weg zu meinem Auto wurde zu einer angespannten Routine. Meine Augen scannten ständig die Dunkelheit. Meine Schlüssel hielt ich fest in der Hand, als wären sie ein Schutzschild. Diese Nacht hat mich verändert. Ich dachte immer, ich sei vorsichtig, aufmerksam auf meine Umgebung. Aber jetzt weiß ich, wie schnell sich die Dinge zum Schlechten wenden können. Wenn ich eines gelernt habe, dann dies. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, zögere nicht zu handeln. Es könnte dein Leben retten. Ich arbeite als Lagerarbeiter in einem kleinen Unternehmen in meiner Stadt. Ich hatte eine Zeit lang immer wieder verschiedene Jobs, also war das hier keine Karriere oder so etwas. Ich tat einfach, was jede Nacht zu tun war. Und das war alles. Konkret bedeutete das, die Paletten mit den eingehenden Lieferungen zu entladen und alles an den vorgesehenen Platz im Lager zu bringen. Ein super einfacher Job. Und meistens setzte ich meine Kopfhörer auf und hörte Musik dabei. Da das Lager nicht besonders groß war, arbeitete nachts selten jemand anderes mit mir, nur an Feiertagen. Aber diese Nacht war eine ganz normale Nacht. Ich kam an, zählte das Inventar, setzte meine Kopfhörer auf und begann mit dem Entladen der Kartons. Ich fing um 22 Uhr an und es war wahrscheinlich zwischen 1 und 2 Uhr morgens, als plötzlich ein lautes Klopfen durch das Gebäude hallte. Ich nahm meine Kopfhörer ab und lauschte, aber das Geräusch kam nicht wieder. Das Gebäude war alt und knarrte nachts überall, besonders wenn draußen Wind ging. Aber was ich zu hören glaubte, klang eindeutig nach einem Klopfen. Ich ging zum hinteren Teil des Gebäudes und sah mich um. Dann ging ich nach vorne. Drinnen war nichts zu sehen, also öffnete ich die Eingangstür und schaute nach draußen. Der Parkplatz war leer und die Nacht war ruhig. Ich schloss und verriegelte die Tür wieder, bevor ich mich wieder an die Arbeit machte, überzeugt, dass ich mich wohl verhört hatte. Aber ich war vorsichtiger und ließ die Kopfhörer erst einmal weg. Etwa 20 Minuten später hörte ich erneut ein Geräusch. Diesmal war es kein Klopfen, sondern ein dumpfer Schlag aus Richtung des Eingangs. Ich ging zügig den Flur entlang zur Vorderseite des Lagers. Doch dort war nichts. Kein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmte oder dass jemand an der Tür gewesen war. Dieses Mal wusste ich aber sicher, dass ich etwas gehört hatte. Und das machte mich nervös. Ich blieb einen Moment in der Mitte des Raumes stehen, schaute mich um und lauschte. Versuchte, irgendeine Erklärung für die Geräusche zu finden. Während ich dort stand, überkam mich ein ungutes Gefühl. Etwas stimmte nicht. Ich ging zur Eingangstür und lehnte mich dagegen, um noch einmal auf den Parkplatz zu schauen. Doch als ich mein Gewicht auf die Tür verlagerte, schwang sie plötzlich ganz leicht auf. Ich stolperte nach vorne, völlig unvorbereitet darauf. Es war, als wäre die Tür gar nicht abgeschlossen gewesen oder überhaupt nicht gesichert. Aber ich hatte sie erst vor einer halben Stunde überprüft und verriegelt. Ich schaute nach unten und sah das zerbrochene Schloss auf dem Boden vor mir liegen. Mein Magen zog sich zusammen und sofort schoss mir die Adrenalin durch den Körper. Keine Sekunde später hörte ich das leise Echo von Schritten aus dem dunklen Flur hinter mir. Ich rannte sofort aus der Tür hinaus in den Parkplatz, immer noch benommen und unsicher. Erst in sicherer Entfernung drehte ich mich um. Gerade noch sichtbar durch die Glastür stand eine dunkle Silhouette auf der anderen Seite. Die Gestalt bewegte sich für einen Moment, starrte mich an, bevor sie langsam in eine andere Richtung ging. Ich rief so schnell wie möglich die Polizei und wartete auf dem Parkplatz, aber im Gebäude regte sich nichts mehr. Als die Beamten eintrafen, fanden sie heraus, dass die Person durch die Hintertür geflohen war. Anscheinend konnten sie nichts weiter ermitteln, was zur Aufklärung des Falls beitragen würde. Ein paar Dinge fehlten, aber nichts Wichtiges. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es wahrscheinlich einfach ein Fehler in der Inventurzählung war. Unabhängig davon, ob etwas gestohlen wurde oder nicht, um das Schloss zu knacken, musste die Person ein Werkzeug oder eine Waffe benutzt haben, was die ganze Situation noch beängstigender machte. Zudem hatte sie die Tür so zurückgeschoben, dass sie wieder geschlossen aussah, wohl wissend, dass ich dann nichts Verdächtiges bemerken würde. Vielleicht hätte ich, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass das Schloss kaputt war, demjenigen direkt gegenüber gestanden und ich habe keine Ahnung, wie das geendet hätte. Es ist unwahrscheinlich, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass er aus irgendeinem Grund hinter mir her war. Also kündigte ich den Job und ging, in der Hoffnung, ihm nie wieder zu begegnen. Meine Eltern haben einen kleinen Laden in unserem Dorf. Nichts Besonderes. Sie verkaufen Lebensmittel und Produkte von lokalen Unternehmen. Sie führten ihn seit über 20 Jahren. Und mein Vater nahm das Geschäft sehr ernst, hielt den Laden jeden Abend bis Mitternacht geöffnet und blieb manchmal sogar noch länger. Als ich 16 wurde, begann ich ein paar Stunden pro Woche zu helfen und mit 18 arbeitete ich Vollzeit, während ich Online-Kurse an der Universität belegte. An diesem Abend hatte mein Vater frei und meine Mutter hatte gesundheitliche Probleme, also war ich allein für das Schließen des Ladens verantwortlich. Normalerweise war es in den späten Abendstunden nicht mehr sehr geschäftig und es gab nie viel aufzufüllen. Gegen 21 Uhr kamen kaum noch Kunden, vielleicht ein oder zwei, also nahm ich mir ein Sandwich aus dem Kühlschrank und gönnte mir eine kleine Pause. Natürlich kam genau in dem Moment jemand herein. Ich ging zur Theke, legte mein Sandwich zur Seite und wartete, bis der Kunde mit seinen Einkäufen fertig war. Ich nahm mein Handy in die Hand und nach ein paar Minuten schaute ich auf, um nachzusehen, wie weit der Kunde war. Doch ich konnte ihn nicht sehen. Ich blickte mich im Raum um, aber er war nirgendwo zu finden. Ich dachte, vielleicht befand er sich an einem Winkel, den ich nicht einsehen konnte. Also wartete ich noch ein paar Minuten, aber er tauchte nicht auf. Ich hörte ihn nicht einmal. Ein ungutes Gefühl stieg in mir auf, also trat ich hinter der Theke hervor und begann durch die Gänge zu schauen. Es dauerte nicht lange, bis ich ihn fand. Im zweiten Gang hockte ein Mann am Ende, starrte auf den Boden und bewegte sich nicht, gab keinen Laut von sich. »Sir«, sagte ich, und sofort hob der Mann den Kopf und sah mich an. Dann richtete er sich auf und starrte mich weiterhin an. Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren konnte, waren seine Augen. Sie waren weit aufgerissen und wirkten auf eine beunruhigende Weise starr. Doch nach ein paar Sekunden drehte er sich abrupt um und ging schnell zur Tür hinaus, ohne ein einziges Wort zu sagen. Als ich sah, dass er gegangen war, war meine erste Reaktion, den Bereich zu überprüfen, in dem er gehockt hatte, um zu sehen, ob dort irgendetwas war. Aber da war nichts. Ich meine, die ganze Zeit über hatte er einfach nur dort gehockt, was mich ziemlich verwirrte, weil es so seltsam war. Ich ging zur Eingangstür und vergewisserte mich, dass er wirklich weg war. Draußen war es bereits dunkel, aber ich konnte ihn nirgendwo sehen. Dann kehrte ich zur Theke zurück und war etwas wachsamer. 3 Stunden vergingen und kein einziger Kunde kam mehr herein. Es war Zeit, den Laden zu schließen. Und nach all den Stunden dachte ich nicht mehr an den Mann. Ich wollte nur nach Hause. Ich ging nach vorne, verriegelte die Tür, nahm meine Tasche und machte mich auf den Weg zur Hintertür, um hinauszugehen. Doch plötzlich durchbrach ein ohrenbetäubender Schlag die Stille des Ladens. Ich erstarrte, denn der Lärm musste von irgendwo im hinteren Bereich gekommen sein. Er war so laut, dass ich keine Ahnung hatte, was es gewesen sein könnte. Besorgt schlich ich langsam zur Ecke und schaute den hinteren Gang entlang. Staub schwebte in der Luft, während die Metallhintertür leicht offen stand, und genau dort, im Gang, stand derselbe Mann wie zuvor. Er starrte mich mit denselben aufgerissenen Augen an. Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte. Es war, als wäre ich in diesem Moment eingefroren. Trotz seiner offensichtlichen Entschlossenheit, hereinzukommen, wirkte er nicht wütend. Er zeigte überhaupt keine Emotionen. Ich machte langsam ein paar Schritte rückwärts und rannte dann nach vorne, hinaus aus dem Laden und über die Straße, während ich den Notruf wählte. Ich rief auch meinen Vater an, und er eilte sofort herbei, um sicherzugehen, dass es mir gut ging. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits verschwunden. Doch hinter der Tür lag ein großer Hammer auf dem Boden. Auf den ersten Blick schien nichts gestohlen worden zu sein, sodass seine Absichten ein völliges Rätsel blieben. Offensichtlich war er geistig nicht stabil, was bedeutet, dass er alles Mögliche geplant haben könnte. Zum Glück für mich musste ich nie herausfinden, was das war. Dies ist nicht strikt eine Geschichte aus meiner Nachtschicht, aber sie betrifft Interaktionen mit einem Mann, der für ein Unternehmen arbeitete, das die nächtlichen Sicherheitssysteme der Institution überwachte, die mich früher beschäftigte. Du siehst, ich war früher Geschäftsführer eines ziemlich großen Wissenschaftsmuseums an der Ostküste, und eines Tages hatten wir eine Ausstellung von menschlichen Leichnamen, sehr ähnlich wie Bodyworks in Houston, Texas. Für diejenigen, die mit dieser Art von Ausstellungen nicht vertraut sind, ist das Spenden deines Körpers an die medizinische Wissenschaft nach dem Tod nicht die einzige Möglichkeit, deinen Leichnam zu recyceln. Tatsächlich kannst du dich freiwillig melden, damit dein Körper an ein Museum oder eine andere Institution übergeben wird, um der Öffentlichkeit gezeigt zu werden. Die Skelette, die man in Biologieklassen sieht, sind meist nicht echt, da es heutzutage billigere Kunststoffoptionen gibt, aber einige sind tatsächlich echt. Und das verdanken wir altruistischen Menschen, die es ermöglichen, dass andere von dem lernen, was sie nicht mehr benutzen. Ja, ich weiß, es klingt makaber, aber es ist auch unglaublich faszinierend. Und du würdest überrascht sein, wie viele Menschen von diesen Ausstellungen angezogen werden. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hatten wir unsere eigene Ausstellung, und sie brachte eine Menge Geld für das Museum ein. Aber das war nicht der einzige Grund, warum die Ausstellung unvergesslich für mich ist. Tatsächlich bleibt sie aus völlig anderen Gründen in meinem Gedächtnis, und lass mich dir erzählen, warum. Eines Nachts, mitten in der Dauer der Ausstellung, erhielt ich einen Anruf von der Sicherheitsfirma, die das Museum außerhalb der regulären Öffnungszeiten überwachte. Es war mitten in der Nacht, kurz nach 1:30, und da es Teil meines Jobs war, die allgemeine Sicherheit des Museums zu überwachen, war ich es, der den Anruf entgegennahm. Ich erinnere mich, dass ich halb im Schlaf auf mein Telefon schaute und den Namen der Firma auf dem Bildschirm blinkte sah. Oft war der Anruf nur ein Fehlalarm, und nachdem ich die Aufnahmen der Sicherheitskameras von meinem Laptop aus überprüft hatte, zusammen mit einem ihrer Mitarbeiter, konnte ich grünes Licht geben und wieder schlafen gehen. Es war nicht der effizienteste Weg, das zu tun. Und glaub mir, ich habe das unserer Geschäftsführung mehrmals gesagt, aber das Museum nahm seine Sicherheit sehr, sehr ernst. Wie gesagt, Ich sah den Namen der Firma und stand auf, während ich den Hörer abnahm, taumelnd zu meinem Laptop ging, um das Fernüberwachungsprogramm der CCTV zu öffnen. Wir hatten nicht nur Kameras, sondern aufgrund des enormen Werts einiger der Ausstellungsstücke im Museum auch eine Reihe von Bewegungssensoren. Wenn sich nach der Schließung jemand im Gebäude bewegte, konnten wir genau feststellen, wo er sich befand, bevor wir die Polizei informierten. Aber nicht einmal während meiner Zeit dort hatte etwas die Bewegungssensoren aktiviert. Und 99% der Fälle waren nur Fehlalarme wegen eines zu empfindlichen Türsensors. Als der Sicherheitsmann am anderen Ende des Telefons mir dann sagte, dass die Bewegungssensoren Bewegung in einer der Ausstellungen erkannten, war ich wirklich wach. Die Nachricht weckte gemischte Gefühle in mir. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass wir endlich unsere erste Einbruchsmeldung hatten, da ein Familienmuseum trotz des Werts einiger Exponate nicht unbedingt das erste Ziel von kriminellen Profis ist. Ein Museum mit alten und wertvollen Juwelen. Ja, aber nicht ein Wissenschaftsmuseum. Jedenfalls war es aufgrund der Überraschung, die ich fühlte, offensichtlich, dass ich das CCTV-Programm von meinem Laptop öffnete. Aber während ich das tat, fragte ich den Sicherheitsmann, wo genau die Bewegungssensoren ausgelöst wurden. Da sagte er mir, dass sie in der Ausstellung der menschlichen Leichname aktiviert wurden. Ich habe keinen blassen Schimmer, was jemand mit einem erhaltenen menschlichen Leichnam wollte, aber als ich ihn fragte, wie viele Personen nach dem mutmaßlichen Einbruch im Museum um die Ausstellung herumgingen, sagte er mir mit einer leicht zitternden, sogar ängstlichen Stimme: Sieh es dir selbst an. Ich öffnete den CCTV-Stream und genau in diesem Moment begann ich mich wirklich unwohl zu fühlen. Es war niemand sichtbar in der Ausstellung. Nur die konservierten Körper standen, saßen oder knieten manchmal in ihren Vitrinen und wie du dir vorstellen kannst, waren sie alle völlig unbeweglich. Ich fragte den Sicherheitsmann, ob er 100% sicher war, dass die Bewegungssensoren ausgelöst wurden, ob es nicht ein technisches Problem oder einen Fehler gegeben haben könnte. Er sagte, dass das nicht möglich sei, dass die Sensoren im Falle eines Fehlers einfach komplett ausfallen würden und es praktisch unmöglich wäre, falsche Lesungen zu erhalten. Er sagte das mit demselben zitternden Ton von Angst und bald begann auch ich mich zu fürchten. Wir sahen uns diese Aufnahmen etwa 10 bis 15 Minuten lang an und während dieser Zeit blieb die Ausstellung so ruhig wie ein Grab. Dann sagte er mir, dass die Sensoren wieder aktiviert worden seien. Ich fragte ihn, welche genau, ob er mir genau sagen konnte, an welchem Punkt der Ausstellung die Bewegung erkannt wurde. Er antwortete einfach: Alle. Ich musste mitten in der Nacht zum Museum fahren, um durch die Ausstellung der menschlichen Leichname zu gehen und sicherzustellen, dass es keine echten Eindringlinge gab. Ich kann dir ohne Zweifel versichern, dass es eine der beunruhigendsten und erschreckendsten Erfahrungen meines Lebens war. Der Ort war natürlich leer und nein, die Körper bewegten sich nicht. Aber wie gesagt, es war definitiv der gruseligste Moment meiner gesamten Karriere bis jetzt. Und ich hoffe wirklich niemals wieder so etwas erleben zu müssen. Leben und Arbeiten als Bauer in De Moos ist so direkt, wie das Leben nur sein kann. Es ist harte Arbeit, aber es gibt etwas Beruhigendes in der Routine, in den frühen Morgenstunden und den ruhigen Nächten unter einem Mantel aus Sternen. Ich habe 3 Jahre auf derselben Farm gearbeitet und kenne ihren Rhythmus mittlerweile wie meine Westentasche. Zumindest dachte ich das, bevor der September des letzten Jahres kam. Was an diesem Tag passierte, ließ mich alles in Frage stellen, was ich über diesen Ort zu wissen glaubte. Die Sonne war gerade untergegangen und die Luft trug den unverwechselbaren Duft von frisch geerntetem Mais. Mein Chef bat mich, bis spät zu bleiben, um das Bewässerungssystem auf dem entfernten Feld zu überprüfen. Der Weg war nicht lang, aber im Dunkeln nahm das Maisfeld einen anderen Charakter an. Die hohen Stängel schwangen im Wind, ihre knisternden Blätter bildeten einen unheimlichen Hintergrund für die ruhige Nacht. Während ich mit meiner Taschenlampe den Weg entlang ging, fiel mir etwas auf. Ein Schatten, direkt am Rand meines Lichtstrahls, bewegte sich zwischen den Maisreihen. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Pferd, das aus dem Stall entlaufen war und mitten im Maisfeld gelandet war. Aber es bewegte sich nicht wie ein Pferd. Es bewegte sich viel zu aufrecht. Ich hielt an und begann, die Taschenlampe hin und her zu schwenken, um besser hinzusehen. Wahrscheinlich ist es nichts. Nur das Licht, das komisch spielt, sagte ich mir mehr, um mich selbst zu beruhigen, als aus irgendeinem anderen Grund. Doch als ich mich umdrehte, um weiterzugehen, hörte ich es. Ein schwaches Geräusch, als ob jemand oder etwas meinen Schritt verfolgte. Das Geräusch begleitete mich den ganzen Weg bis zur Bewässerungsanlage. Ich versuchte es zu ignorieren, schob es auf Tiere oder den Wind, aber das Unbehagen wuchs. Nachdem ich meine Überprüfung abgeschlossen hatte, beschloss ich, einen genaueren Blick zu werfen. Ich trat vom Weg ab und ging ins Feld. Die Taschenlampe warf unheimliche Schatten um mich herum, während ich die Stängel beiseite schob. Das Geräusch meiner Stiefel auf dem trockenen Boden mischte sich mit dem Knistern der Blätter und für einen Moment fühlte es sich an, als würde mich das Feld verschlingen. »Hallo?« rief ich, meine Stimme klang kleiner, als ich erwartet hatte. »Ist da jemand?« Es gab keine Antwort, nur den Wind und das ständige Rauschen des Maises. Ich ging weiter. Meine Taschenlampe fegte über die Reihen der Pflanzen. Dann sah ich es. Etwas Großes und Dunkles, das sich zwischen den Stängeln hindurchschlängelte, gerade außerhalb des Lichtstrahls. Mein Atem stockte und ich blieb wie erstarrt stehen. Was auch immer es war kein Tier. Es war zu groß, zu menschlich. Ich zog mich aus dem Feld zurück, die Taschenlampe zitterte in meinen Händen und als ich den Hauptweg erreichte, verstummte das Rascheln der Blätter. Das Feld war wieder still, aber es war eine seltsame und schwere Stille. Ich blieb nicht, um weiter zu untersuchen. Ich kehrte so schnell wie möglich zum Schuppen zurück, schloss alles für die Nacht ab und ging nach Hause. In der nächsten Nacht überzeugte ich mich, dass es nichts gewesen war. Ein langer Tag und meine überaktive Vorstellungskraft, das war alles. Aber als mein Chef mich bat, das entfernte Feld noch einmal zu überprüfen, begann ich zu zweifeln. »Alles in Ordnung?«, fragte er, als er mein Zögern bemerkte. »Ja, ich bin nur müde«, antwortete ich. Mit meiner Taschenlampe und ein wenig mehr Entschlossenheit machte ich mich wieder auf den Weg. Die Nacht war seltsam ähnlich wie die vorige. Die gleichen Stängel bewegten sich, die gleiche erdrückende Stille. Aber diesmal war ich nicht lange allein. Als ich den Weg entlang ging, hatte ich wieder dieses ungute Gefühl, beobachtet zu werden. Ich hielt an und drehte mich um, fegte mit der Taschenlampe über das Feld. Dann sah ich es. Die gleiche schattenhafte Gestalt, unbeweglich, etwa 6 Meter entfernt, direkt hinter der ersten Maisreihe. »Hey!« rief ich, versuchte mutiger zu klingen, als ich mich fühlte. »Du bist auf Privatgrund. Du darfst hier nicht sein.« Die Gestalt bewegte sich nicht. Ich trat einen Schritt näher. Die Taschenlampe zeigte auf den Ort, an dem sie stand, aber sobald das Licht sie traf, verschwand die Gestalt, löste sich in den Schatten auf, als wäre sie nie da gewesen. Die Erscheinungen setzten sich in den folgenden Nächten fort, jede beunruhigender als die letzte. Die Gestalt tauchte immer in der gleichen allgemeinen Gegend auf, machte nie Geräusche, kam nie näher. Ich hatte das Gefühl, es war ein Spiel, an dem ich nicht sicher teilnehmen wollte. Am 4. Abend konnte ich nicht mehr. Ich beschloss, tagsüber nachzusehen, in der Hoffnung, vielleicht Fußspuren oder eine andere Erklärung für das zu finden, was ich gesehen hatte. Das Feld war ruhig im Tageslicht. Der Mais stand aufrecht und schien harmlos. Aber als ich den Bereich erreichte, in dem ich die Gestalt gesehen hatte, bemerkte ich etwas Seltsames. Die Stängel in diesem Abschnitt waren niedergetrampelt, als ob dort jemand oder etwas längere Zeit gewesen wäre. Ich kniete mich nieder, um den Boden zu inspizieren, und fand Fußabdrücke. Sie waren menschlich, aber größer als jeder Abdruck, den ich je zuvor gesehen hatte. Die Spuren führten weiter ins Feld, verloren sich zwischen den Maisreihen. In dieser Nacht, als mein Chef mich wieder bat, spät zu bleiben, konnte ich nicht ablehnen. Während ich zum Feld ging, klammerte ich mich fest an die Taschenlampe. Meine Augen scannten jede Schattenstelle. Als die Gestalt auftauchte, war sie diesmal näher. Viel zu nah. Sie war nur 3 Meter entfernt, ihre Silhouette kaum sichtbar in der Dunkelheit. Ich blieb wie erstarrt stehen. Die Taschenlampe zitterte in meinen Händen. »Annen.« »Wer bist du?« verlangte ich, Meine Stimme brach fast. »Was willst du?« Die Gestalt antwortete nicht. Stattdessen drehte sie sich lautlos um und ging in das Feld. Die Stängel teilten sich und schwangen bei ihrem Vorübergehen. Ich berichtete meinem Chef am nächsten Tag von den Erscheinungen, aber er schien nicht besorgt. »Wahrscheinlich nur ein Landstreicher«, sagte er mit einem Achselzucken. »Die kommen hier die ganze Zeit durch.« Aber ich wusste, dass es kein Landstreicher war. Was ich gesehen hatte, war nicht normal. Ich habe seit dem letzten Herbst nicht mehr auf der Farm gearbeitet, aber jedes Mal, wenn ich an einem Maisfeld vorbeifahre, ertappe ich mich dabei, zwischen den Reihen zu suchen, in der Hoffnung, diese Gestalt wiederzusehen.